Listen.
Manchmal wird man auch bei mir irgendwie so ein Buch sehe oder so, wo ich sage, ah, das fange ich an zu lesen und dann gibt es da vielleicht was Gutes draus oder ich gebe Bewertung ab oder irgendwas. Aber oft habe ich das Gefühl, die Leute zeigen das nur, um zu zeigen, sie lesen. Und dann denke ich immer, möchtest du jetzt Applaus dafür? In jedem Metier, wo man, wo es irgendwie mal was Neues gibt oder was, ist es absoluter Standard, sich weiterzubilden. Also du kannst doch nicht, ich kann doch nicht gefeiert werden dafür, dass ich einfach meiner Arbeit nachgehe. Also dasselbe wie beim Elektriker. Ja Mensch, da haben sie 20 Kilometer Anfahrt gemacht. Der Hassel ist stark.
Der Hassel ist stark.
Also das ist ja ganz normale Arbeit. Und dieses immer dieses Präsentiere und raushängen lassen, was man denn alles macht und wie sehr man jetzt effizient ist, ich verstehe es nicht. Weil ich habe ganz oft jetzt das Gefühl, es scheint immer wichtiger zu werden, dieses ganze Drumherum. Irgendwie, ist dein Mindset gut? Ist deine Morgenroutine gut? Behandelst du dich selbst liebend genug? Und wie...
Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Otte, der Host dieser Sendung, heute wieder mit Gast auf der anderen Seite. Viele werden das Gesicht wahrscheinlich noch gar nicht kennen und vielleicht sogar den Namen auch gar nicht, könnte ich mir sogar vorstellen, denn der Alexander Ketterer, jetzt muss ich selbst schon gucken, wie ich es ausspreche, ist sozusagen auf der anderen Seite der Leitung. Viele werden ihn bei Instagram kennen über FPS-Training, Fortius per Seintam. Weiß gar nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Ja, ich freue mich, dass er am Start ist. Der Alexander ist Diplom-Pharmazeut, approbierter Apotheker. Er ist auch B-Lizenz-Fitnesstrainer, betreut Athleten, Wettkampfathlet im Kraft-3-Kampf. Er hat auch schon in der Men's Health, in der Allen Aragon Research Review sein Umwesen treiben dürfen und er hat auch mittlerweile BJJ-Ambitionen, das weiß ich, weil ich ihn gerade vor 2-3 Wochen, glaube ich, in London bei der Revive RP Seminar getroffen habe. Da haben wir ein bisschen geschnackt und so ein bisschen rausgefunden, dass wir einen ähnlichen Humor oder vielleicht Sarkasmus gemeinsam haben. Alexander, oder Alex besser gesagt, machen wir es mal ganz kurz. Cool, dass du am Start bist. Habe ich irgendwas vergessen, was dich als Person ausmacht?
Nee, ich glaube eigentlich alles war soweit dabei.
Alles am Start.
Können wir direkt loslegen.
Können wir direkt loslegen. Sehr gut. Ja, wie gesagt, wir haben uns ja in London kennengelernt. Du bist ja auch mit Dr. Mike Israetel so ein bisschen am Internen, richtig? Ist das noch aktuell?
Genau.
Genau, ihr arbeitet ja quasi auch zusammen.
Ich habe dieses so Internship gemacht. Jawohl. Und das hat jetzt eigentlich dazu geführt, dass ich jetzt noch mehr für AP machen werde. Und so, und das lief eigentlich ganz gut. Waren auch alle zufrieden und das war eine runde Sache.
Ja. Bist also mittlerweile ein gefragter Experte quasi schon. Wir haben ja eben schon mal auf eher so ein bisschen gesprochen, hier und da und das und jenes. Ja gut, Experte ist immer ein hoher Begriff, aber du hast schon einige Publikationen rausgebracht, was vielleicht gar nicht so aufgefallen ist den einem oder anderen.
Ja, ich sag mal so, Sache, die mehr Leute lesen wie die Men's Health oder ist sogar publikumswirksamer, ist auch von der Qualität her, also eher nicht so riesig. Und halt die Publikation zum Beispiel in dem Allen Aragon Research Review, das ist natürlich was Ordentliches. Das sind, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten, irgendwie 8 bis 10 Seiten Text und alles mit Referenzen und hier und da. Das interessiert aber halt auch wirklich nur so die richtigen Nerds. Also man wird dadurch, glaube ich, habe ich keinen einzigen Kunde erhalten. Also das ist ja für die Leute nicht relevant. Das wird eher von anderen Trainer oder anderen Leuten, die in der Nische arbeiten, gelesen. Aber jetzt von, ich glaube, nicht besonders viele, die für als Coaching-Klient in Frage kämen.
Ja, also würde ich gar nicht mal so sagen. Also ich glaube, ich habe auch schon viele Klienten, die viele Research-Reviews lesen. Also ja, am meisten, ich weiß nicht, wieso die Download-Zahlen sind, aber Mass ist, glaube ich, bestimmt relativ weit vorne. Weightology sind so die beiden, die ich meistens lese. Doch, ich glaube, das lesen schon viele, aber ja, es ist manchmal lesen die Leute dann halt aber nicht, wer war der Autor oder merken sich dann natürlich auch nicht, wer hat das jetzt geschrieben halt. Ne? Das kann schon der Fall sein. Aber ich finde es halt schon definitiv etwas sehr Bemerkenswertes, wenn man in solchen Publikationen schon vertreten war. Das ist nichts, was alltäglich ist und auch nichts Alltägliches, was ich an Gästen hier im Podcast habe. Von daher dafür einmal Props an der Stelle.
Dankeschön, aber es ist gar nicht so schwer. Man meldet sich da einfach nur und sagt, hey, ich möchte einen Artikel schreiben.
Okay.
Und dann wird der halt gelesen entsprechend von Ellen und vielleicht noch ein, zwei andere Leute. Wenn die dann sagen, ist gut genug, dann kann das rein. So, aber also wenn jetzt irgendjemand da draußen Interesse hat, mal so einen Artikel zu schreiben, ist eigentlich gar kein Problem. Einfach nur bei den entsprechenden Leuten melde und dann kann es eigentlich schon losgehen. Okay. Ich muss auch sagen, ich habe zum Beispiel Mars und Weightology. Weightology habe ich noch nicht reingeschaut. Mars-Muster fand ich okay, aber nicht so toll. Also hat mich nicht so sehr begeistert.
Ja, das ist halt, ich würde halt sagen, das ist so die mainstreamigste Research Review, am einfachsten zu lesen. Die Allen Aragon Research Review habe ich tatsächlich noch nie gelesen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Habe ich noch nie reingeguckt.
Ist in der Qualität, muss ich sagen, relativ schwanken.
Okay.
Weil gerade mit dem, was bei ihm da passiert ist und sowas, hat er natürlich auch Probleme. Und deswegen ist in letzter Zeit vielleicht nicht ganz auf dem Level, wie es sonst war, aber ich denke, das kommt wieder. Der hat jetzt auch einen Podcast zusammen mit dem Scott Stevenson und dem Paul Carter. Kommt jetzt so langsam wieder
mehr Content.
Da denke ich, wird auch dann wieder größere Autoren bekommen für der Research Review und dann geht es auch wieder aufwärts.
Gut.
Weightology interessiert mich. Ich glaube, das ist recht datenintensiv. So.
Weightology, um jetzt hier am Anfang mal so einen kleinen Ausflug zu machen für alle Zuhörer, die sich überlegen, welche Research Review sie nun am ehesten abonnieren sollten. Weightology hat halt den Vorteil, dass es sehr, sehr geordnet ist nach Thematik, nach Training, Trainingsvolumen, Frequenz, Trainingstempo, halt alles geordnet und immer wieder auf den neuesten Stand gebracht, was sozusagen die neueste Datenlage ist. Es gibt immer sozusagen ein Stand. Das ist halt sehr, sehr cool und immer alles nochmal differenziert zu sehen. Das macht der James Krieger da sehr, sehr gewissenhaft. Also von daher, wenn man mal einen Überblick braucht über eine bestimmte Thematik, wo man sagt, da will ich mich jetzt mal einlesen, dann hat man da relativ schnell einen Überblick. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht von dem.
Ich fand die Artikel von der Webseite, muss ich sagen, sehr, sehr gut, ob das jetzt zu Insulin war oder zu was war es? Da war ich auch bei Holland, in Holland auf jeden Fall zum Vortrag über Fehlerhaftigkeit von so Messmethode, so DEXA und BotBot und schieß mich tot. Und das war auch sehr interessant, weil zum Beispiel war mir gar nicht klar, weil ich mich aber auch nicht eingelesen hatte, dass DEXA doch einen recht hohen Fehler hat. Mhm. Also dass man das immer mit Vorsicht genießen soll, diese DEXA-Ergebnisse, gerade wenn jemand eine Diät macht, weil es sehr davon abhängt, wohl auch vom Wasserhaushalt, was eigentlich auch Sinn ergibt, weil es also, über das Röntgen-Ding gemacht wird. Aber es war mir gar nicht klar. Ich dachte immer so, ja, DEXA, das ist
Goldstandard.
Genau. Und ja, aber war mir auch eine Poster. Deswegen, ich fand das cool.
Okay. Oh, aber um jetzt mal zurückzurudern, sozusagen zu deiner Person. Also Research Reviews lesen ist sicherlich heutzutage etwas, was einen weiterbringt. Wenn wir aber mal ganz zurückgreifen zu, sagen wir mal, der Zeit, wo sich deine Laufbahn mit der, sagen wir es mal, Fitness- und Gesundheitsindustrie gekreuzt hat vielleicht über den Weg gelaufen ist. Wann ist das passiert? Wann bist du so in diese Richtung gegangen in deinem Leben?
Ich denke so vor, oh Gott, ich bin alt, vor 14 Jahre sowas. Mhm. 14 Jahre, ja. Der Grund war ganz einfach. Ich war immer sehr unathletisch und auch übergewichtig. Oder das heißt immer halt in der Teenager-Jahre. Ging man natürlich auf den Nerv und dann habe ich mich angefangen mit Training zu beschäftigen. Das weiß ich noch, mein erstes so recht wissenschaftliches Buch, ich habe so Autor vergessen, war ein Buch auch über Kreatin mit alle Referenzen und hier und da drin und das fand ich sehr gut. Es war nur so ein kleines Pamphlet, vielleicht 40 Seiten. Mhm. Habe ich damals dann von Amazon bekommen, das war sehr schön, genau, und so ging das dann halt weiter. Und dann ging das mit so relativ blödem Material fing es dann an, was weiß ich, Wendler 531 oder so, irgendwann dann mal gelesen, als es dann rauskam, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, und so alles mal durchprobiert, also am Anfang auch ganz klassisch, so richtig dumm trainiert, und wie man es halt so macht, wenn man jung, dumm ist und hofft, dass man am Strand vielleicht nicht mal ganz so unansehnlich sein möchte, genau.
Aber genau, wenn du dann sagst, da über so kleine Publikationen und dann ein Wendler sozusagen, das ist ja alles schon etwas, was selbst zum damaligen Zeitpunkt ja schon zu den besseren Informationen gehörte, möchte ich mal fast behaupten, zu dem Zeitpunkt.
Ja, ich kriege das auch zeitlich so ein bisschen durcheinander. Also es gibt einen langen Vorlauf zu dem, wann kam Wendler raus? Ich glaube, wie alt war ich da? 21, 22, keine Ahnung. Das war dann so, weil ich habe die Schulzeit halt gemacht, habe das Abitur gemacht, bin dann nach Freiburg gezogen fürs Studium und habe dann dort angefangen, Football zu spielen. Und da war schon jemand, der mit Powerlifting Erfahrung hatte und der hat mich so ein bisschen mitgenommen und auch mit dem dann zusammen trainiert und hier und da. Und dann kam das halt auch so auf mit so, hier gibt's auch E-Books und so. Mir war das vorher auch gar nicht so bekannt, dass das, weißt du, dass es da tatsächlich Bücher drüber gibt. Alles, was ich kannte, war halt irgendwas, was mir der Herr aus dem Fitnessstudio aufgeschrieben hat oder irgendwelche Dinge, die man sich so aus dem Internet zusammenklamüsert hat. Aber jetzt so das Ding, hier ist mal so ein Buch mit den unter 200 Seiten, wo irgendwas über Training drinsteht, das war mir bis dato dann gar nicht bekannt. Und genau, und mit solcher Sache ging es dann los und dann habe ich die erste Kontakt überhaupt mit so wirklichem Coaching gehabt über Clint Darden, der bei Elite FTS ist, Profi Strongman, macht viel mit Powerlifter. Und habe dann überhaupt mal gesehen, dass überhaupt die Tätigkeit existiert. So, das war mir gar nicht klar. Hätte ich noch vorher gesagt, irgendein Idiot sitzt da vom PC und erzählt da, was du da zusammen trainieren sollst. Ja, ne? Dann wurde mir das überhaupt erstmal klar, dass es das gibt. So. Also, ja. Und so ging das dann immer weiter.
Okay, und du hast Personal Training, hast du ja gesagt, machst du aktuell nicht mehr face-to-face oder 1-zu-1. Hast du aber damals auch gemacht.
Habe ich eine Zeit lang gemacht, vor allem in Zürich. Das suchen wir dann, ich bin dann ab Zeit lang so ein bisschen in Konstanz gewohnt. Und dann von Konstanz war okay, die Fahrzeit war immer 40 Minuten, das war in Ordnung, wenn man irgendwie den Tag voll hat. Aber aus Freiburg war das dann auch immer nervig, so weit zu fahren. Und ja, und muss auch sagen, die Demografie war jetzt nicht unbedingt so der Wunsch.
Also, das Wunsch, nicht der Traumkunde, wie es heutzutage gerne heißt.
Was heißt denn der Traumkunde? Das Ding ist das. Wenn ich zum Beispiel jemanden bekomme, der noch nie was mit Krafttraining zu tun hatte, dann sehe ich habe sehr viel Zeit in die ganze Sache investiert, ja, damit ich das alles ordentlich kann und auch, sag ich mal, mit Leistungssportler auch irgendwie was anfangen kann. Ich habe sehr viel Zeit da rein investiert. Wenn ich jetzt mit jemandem, der ein kompletter Anfänger ist, was mache, dann ist es zwar gut für den Anfänger, aber ich biete nicht so den riesigen Mehrwert gegenüber jetzt irgendeinem, vielleicht, wenn ich mich wagen darf, dass du sage, schlechtere Trainer. Weißt du, da sehe ich dann nicht ein, warum ich zum Beispiel mehr verlangen sollte als der oder warum die Person jetzt mich wählen sollte, weil das ergibt überhaupt keinen Sinn. So, der andere kann das genauso gut. Das, was ich noch zusätzlich weiß, bringt der Person überhaupt nichts. So, und dann war das auch so ein bisschen, also es ist ja okay, wenn die Leute mich da bezahlen und sowas, aber ich kann man dann immer so ein bisschen doof an, dachte ich, kann schon auch den irgendwie andere Kerl da nehmen, der macht das genauso.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also nur weil man als Coach oder als Personal Trainer enormes Wissen hat, hat der entsprechende Klient in dem Moment, hat er ja nichts von, weil du kannst ihn nicht halt mit Informationen oder kannst ihn halt nicht so schnell so viel Informationen angedeihen lassen und auch nicht so viel Skills erlernen lassen, dass das schneller geht als, du musst ja mit dem mindestens 2-3 Mal die Woche trainieren, damit das halt sehr, sehr konstant, sehr, sehr schnell bergauf geht. Das ist halt auch was viele Personal Trainer halt, wenn sie halt anfangen in dem Job, so ein bisschen unterschätzen, dass sie halt denken, Personal Training ist halt High-Level-Coaching mit High-Level-Athleten, ist es sehr, sehr selten. Also so gut wie nie. Ja, weil High-Level-Athleten haben halt meistens ein Coaching-Team oder es ist über, es kommt halt selten über ein Personal Training sozusagen zustande.
Was auch oft so zwischen oder daneben geht, ist, dass der Coach sowas gern machen möchte, aber dann vollkommen verkennt, was für einen Stellewert der Sport hat beim entsprechenden Kunde hat. So, wenn ich kann es der Person ankommen, ja, das waren heute 50 Kohlenhydrate so viel, und die anderen Personen denken, oh, eigentlich will ich hier nur ein bisschen Sport machen und halt vielleicht nicht mit 50 an einem Herzinfarkt verende. So, das sind halt die Zielsetzungen, sind vollkommen andere, und da sehe ich oftmals, dass dann nicht drauf eingegangen wird oder ungern drauf eingegangen wird. Also man muss schon wissen, mit wem man da zu tun hat. das, was ich jetzt irgendwie mit Wettkampfathleten mache, das kann man natürlich jetzt nicht irgendwie mit der 40-jährigen Bürokraft da veranstalten. Also.
Ja, eben. So. Also wirklich individuell rauszukriegen, mit wem man es zu tun hat, was der Antrieb ist, das Warum dahinter und dementsprechend halt auch zu handeln und das Training zu steuern und auch die Kommunikation zu steuern, das ist halt essentiell. Ich mache sowas ja auch noch im Alltag, so ich würde mal sagen, das sind immer noch so 40% meines Alltags mit Genpop-Klienten Personal Training zu betreiben. Genau, und das dauert dann halt aber locker auch mal ein Jahr oder ein, zwei, drei. Ich habe eine Klientin, die habe ich seit 7 Jahren, die dann riesen Fortschritte machen. Aber das ist halt wie bei uns dann. Also meine Trainingskarriere ist auch nach 10 Jahren erst richtig gut geworden, ja. Das wird bei denen halt nicht anders sein halt, ne? Genau, und wenn du sagst, das war dann, da hast du so ein bisschen gemerkt, das war dann nicht so unbedingt das, was dir sonderlich viel Spaß gemacht hat, oder du hast dir natürlich noch sehr, sehr viele andere Sachen angeeignet in der Zeit. Wie kam es denn so zu deinem Instagram-Namen? Vielleicht gibt es dazu so eine Geschichte oder was hat das für eine Bewandtnis?
Ganz ehrlich, ich lüge ja nicht. Ich bin komplett ehrlich. Was mir unangenehm wird, ist Folgendes. Das ist ja Latein für irgendwie stärker durch Wissenschaft hier und da. Das Ding war, das Personal Training in Zürich, um dort in gewissem Maße nicht aufzufallen, aber auch, wie soll ich sagen, reinzupassen und auch ein stimmiges Bild zu geben zur preislichen Gestaltung und hier und da, weil ich wenn ich persönlich irgendwo auftauche, dann wird es halt im Schnitt teurer, als wenn ich irgendwie das Ganze jederzeit vom PC machen kann. Ist ja, wird bei dir nicht anders sein.
Klar.
So, und dann war der ganze Look und auch das mit dem Namen, sag ich mal, sollte so ein zusammenhängendes Bild ergeben, dass das so ein bisschen seriöser ist. So, du wirst im Normalfall jetzt nicht unbedingt den 50-jährigen Geschäftsmann bekomme, wenn du sagst, Baller Bizeps Supertraining 5000. So, wie wär's, mein Freund? Also du kriegst bestimmt den einen oder andere, aber ja, ist in dem Sinn dann einfach nicht gefragt. So.
Okay.
Und das war alles. Worüber ich im Nachhinein ganz froh bin, ist, dass es ein Firmenname ist, auch wenn er mir nicht mehr so toll gefällt, aber es ist ein Firmenname, der nicht meinen Namen enthält. Was ganz praktisch ist, wenn es darum geht, Leute einzustellen. Weil wenn ich irgendwie sage, irgendjemand habe ich dann angestellt, ja, und wo arbeitest du? Ja, bei Alex Ketterer Coach. So, deswegen ist manchmal ein bisschen, wobei jetzt der Menno Henselmann oder was hat es ja auch gemacht. Geht ja auch, aber
ja, gut. Genau,
so kam es da einfach dazu. Also es war, das hat sich einfach so ergeben. Das habe ich mal wieder so riesige Gedanken drum gemacht oder sonst irgendwas. Ich hoffe ja, dass ich irgendwie, weil der Knuckles heißt ja irgendwie sei Firma Stronger by Science oder sowas.
Ja.
Und ich den dann im Nachhinein doch noch irgendwie auf irgendwelche Schadensersätze verklage. irgendwie sowas, dass das ja nur geklaut ist, ja.
Hast du die Marke schützen lassen?
Ach, Quatsch.
Nein, Quatsch.
Nee, ich habe mich damit auseinandergesetzt. So Markenschutz ist gar nicht so billig.
Nee, das ist teuer. Also für Europa geht das noch, aber weltweit, da sind das ein paar Tausender. Ne? Das ist echt teuer. Habe ich mich auch schon mit beschäftigt. Ja gut, muss man glaube ich nicht übertreiben. Aber ich fand es halt interessant, mal nachzufragen, weil ja, sagen wir es mal so, jetzt die Science-Based-Community und das wissenschaftliche Arbeiten, ich sag mal so, die letzten 2-3 Jahre ja sehr stark im Social-Media-Bereich an Attraktivität gewonnen hat, möchte ich mal so sagen. Ne? Mittlerweile ist ja jeder science-based. Wir können es gerade nicht sehen, er hält sich gerade die Hände vor die Augen. Das war ja auch so etwas, wo wir in London so ein bisschen ähnlich in die gleiche Kerbe geschlagen haben. Sag doch einfach mal, was ist dir gerade eingefallen, als du gesagt hast? Ne?
Ja, nee, das ist, also der Grundgedanke dahinter war ja wahnsinnig gut, dass man sagt, man geht jetzt nicht mehr, oder man geht so ein bisschen auf wissenschaftliche Erkenntnisse ein und ist ja vollkommen legitim und nach wünschenswert. Aber das Pendel hat vollkommen in die Gegenseite ausgeschlagen, dass kaum einer mehr einen Bizeps-Curl machen kann. Wenn ich irgendwo in irgendeiner Facebook-Gruppe jemandem vorschlage, Bizeps-Curls zu machen, würde er sagen, hast du da PubMed-Studie dazu? Abgesehen davon, dass die meisten von denen Flitzpiepe mit so einer Studie gar nichts anfangen können, weil sie noch nie irgendwas mit sowas zu tun hatten, ist das vollkommen überzogen und lächerlich. Also es ist deswegen, ich glaube auf meiner Seite, na auf meiner Webseite steht es noch, aber Instagram steht es schon gar nicht. Hier wird nichts mehr evidenzbasiert gemacht bei mir, wenn man mich fragt. Es ist alles nur noch nach nach mir den Kniebeugemonarch seinen Busto durchgeführt und Evidenz gibt es nicht mehr, weil also es nimmt einfach Überhand. So, man muss nicht zu allem oder was heißt, man muss nicht zu allem Studie lesen. Es ist ja nicht so, dass ich sage, ja, Studien blöd, aber es ist einfach mittlerweile übertrieben. Also
es ist halt mittlerweile gehört eher zum guten Ton, es mit entsprechend zu erwähnen in seiner Arbeit, dass man das Ganze so entsprechend tut. Aus meiner Sicht ist das aber überhaupt nicht notwendig, weil das Ganze aus meiner Sicht auch schon immer ein Teil dieser Arbeit war. Also es war ja nicht so, dass man vor 10 Jahren, wenn man halt, ich sag mal, qualitativ im Personal Training arbeiten wollte, dann musste man sich auch mit der Sportwissenschaft auseinandersetzen. Es war ja nicht so, dass man damals halt nur die Flex gelesen hat und dann irgendwie auf die Kunden losgegangen ist. Klar, das ist passiert, das passiert auch heute noch, aber die Leute, die halt als Coach oder Personal Trainer oder als Fitnessprofi, wie man es auch manchmal so nennt, heute noch arbeiten oder länger arbeiten, die haben halt schon immer diesen Faktor in ihrer Gesamtarbeit drin gehabt, aber halt nicht als einzigen halt, ne? Von daher weiß ich oder kann ich sehr gut nachempfinden, was du da meinst, weil das Pendel mittlerweile, genau, es muss halt eher auf Studienlage basieren als auf, ja, vielleicht auch einfach nur auf anekdotischen Erfahrungswerten halt, ne, die wir ja auch alle mitbringen mit Athleten oder mit uns selber.
Das ist halt das, auch was mich stört. So, jeder kommt mir mit irgendwie evidenzbasiert und hier und da. Und sag ich, okay. So, und dann fragt man aber nach, was hast du denn so gelesen oder was hat dir denn gefallen? Hast du mal irgendwie bei so ganz Standardwerke reinguckt, so irgendwo Zaziorski oder wie sie alle heißen, ja? Nö. Okay. So, also ich verstehe nicht, wenn ich mir Basiswissen zu einer Thematik aneignen wollte, dann würde ich zunächst mal anfangen mit so absolut fundiertem Quatsch. Also ob das jetzt irgendwie zum Beispiel mal, fang doch mal an irgendwie mit einem Physiologiebuch oder einem Sportphysiologiebuch, dass es etwas mehr in die Richtung geht oder halt so wie man jede andere Thematik auch angehen würde. So, man bringt doch jemanden auch in der Schule nicht, sagt man doch auch nicht, ja okay, unser Lehrbuch für dieses Jahr ist das Geo-Abo. Also, so funktioniert das. Deswegen gibt es auch ein Schulbuch. Und das wundert mich halt so, weil das artet oftmals tatsächlich in Arbeit aus und ist auch hier und da natürlich auch sehr langatmig. Und das möchte aber niemand. Ist halt auch nicht so, ja, vielleicht irgendwie nicht so cool.
Nee, es ist definitiv nicht so cool. Und es ist natürlich auch eine Entwicklung unserer Zeit, dass wir natürlich, ich weiß nicht, ob das in der Neurowissenschaft schon, ja, ob es da schon Daten zu gibt, aber wir wollen natürlich immer möglichst schnell zum Ziel kommen halt, ne? Mit wenig Aufwand möglichst schnell viel Wissen haben oder es verstanden haben, und es lässt sich einfach nicht abkürzen, ne? Also es lässt sich halt immer nur selbst erfahren, ne? Also Daten oder irgendwelche entsprechendes Wissen muss man sich halt entsprechend irgendwie aneignen und auch das Ganze anwenden, um es dann auch praktikabel für einen Dritten zu machen, aus meiner Sicht. Das war ja auch so ein Thema, was wir hatten, dass viele Coaches, und das hören jetzt sicherlich auch viele zu, und das soll auch kein Vorwurf sein, aber im Englischen sagt man ja immer so...
Nur Vorwürfe.
Bei dir sind es Vorwürfe, ich möchte es einfach nur so aufzeigen. Im Englischen sagt man ja so, the walk's the walk halt, ne? Also wirklich jemand, der halt auch ja, das Ganze halt auch wirklich ausprobiert hat und mit sich selber, mit anderen Klienten und da wirklich auch Erfahrungswerte hat. Und ich glaube, da bist du ja auch so jemand, der so ein bisschen da in der Richtung so ein bisschen sauer wird, wenn, ich glaube, hattest du es gesagt, dass viele, wenn sie jetzt Wettkampfathleten betreuen möchten, selber keine Wettkämpfe machen, sowas in die Richtung halt, ne? Das ist dann immer
richtig
schwer.
Was ich zum Beispiel von jemandem nicht erwarte, ich erwarte von niemandem oder von keinem Trainer ein sehr hohes Level an Leistung, weil das oftmals einfach nicht in der Hand liegt. Natürlich spiele ich da auch mir in die Karte, weil ich zum Beispiel jetzt nie wahnsinnige Leistungen gebracht habe, ganz klar, weil es aber auch sehr von Dingen abhängt, die man nicht im Griff hat, zum Beispiel einfach Talent, Verletzungsfreiheit und solche Dinge. Aber erst einmal ein Mindestmaß an Leistung kann man schon erwarten. Also es gibt zum Beispiel irgendwelche Sachen, die 99,9% der Leute mit stringentem Training erreichen können, und das sind dann meiner Meinung nach 8 Dinge, die man auf von jemandem, der das als Beruf gewählt hat, sofern er denn noch ein entsprechendes Alter hat, erwarten kann. Also und halt, wenn ich halt Wettkampfathlete coachen möchte, finde ich, dann sollte ich halt auch wissen, wie es ist, Wettkämpfe zu machen. Ich meine, du warst ja irgendwie, was hast du gemacht?
Mensch Physik 2015.
Genau. So, zum Beispiel, ich habe das nie gemacht, ich würde mich davor hüten, jemand auf der Mensch-Physik-Bühne zu stellen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nichts von ihm. Das fängt schon bei ganz primitive Dinge an. So zum Beispiel, welche Farbe sollte man da verwenden? Wann trage ich die am besten auf? Wie funktioniert das? Wo kriege ich meine Startnummer? Was ist mit Einliege? Wie läuft das alles? Ich weiß es nicht. Ich habe es nie gemacht. Deswegen würde ich mich davor hüten, dass irgendjemand dann, das machen wir ganz easy. So. Das ist beim Powerlifting selber, wann gebe ich meine Versuche an, wie kann ich meine Versuche noch ändern, was ist erlaubt, worauf muss ich Acht geben, wie gehe ich mit der Kampfrichter um und hier und da. Alles so Dinge, die man halt dann lernt, wenn man tatsächlich das Ganze gemacht hat. So, und dann ist das ja auch okay und dann muss ich nicht unbedingt deutscher Meister oder Rekordhalter gewesen sein, um mir dieses Wissen angeeignet zu haben. Darum geht es nicht, sondern ich muss einfach nur wissen, vielleicht was macht man, wenn, ganz praktisches Beispiel, wie kann man psychologisch damit umgehe, wenn ich meinen ersten Kniebeugeversuch, was der erste Wettkampfversuch überhaupt ist im Powerlifting-Wettkampf, wenn ich den verhau. So, wie kann man das irgendwie noch hinbiegen, dass nicht der ganze Wettkampf im Gulli landet? Mhm. Solche Dinge halt, aber das kriegt man natürlich nicht unbedingt mit, wenn ich es nie gemacht habe. Mhm. Also, ich finde, das kann ich erwarten. Oder man kann sagen, wisst ihr was, ich mache überhaupt keine Wettkämpfe, ich habe darauf überhaupt keinen Bock. Ich trainiere so die Leute, die sagen, oh, ich möchte ein bisschen Gewicht verlieren, ich möchte ein bisschen schöner aussehen oder ich möchte stärker werden ein bisschen oder mehr Ausdauer. Vollkommen in Ordnung. Das sage ich überhaupt nichts dagegen. Warum denn nicht? Aber so ein gewisses Maß an Zugehörigkeit zu dem, was man da fabriziert. Also ich kenne auch keinen Musiklehrer, der kein Instrument spielt. So, also
ja, und das,
ich habe da mal gelesen über Quintenzirkel und so. Also das ist doch Quatsch. Jeder kann das doch danach. So. Ob der jetzt ein Virtuose ist, muss er ja nicht sein, aber er weiß schon.
Genau, und das ist halt ganz oft, wie soll ich sagen, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal der Fitness- und Gesundheitsindustrie, dass das in dieser Industrie ist das möglich, tatsächlich. Sich als Trainer, als Experte oder als so jemand hinzustellen und dort sogar damit Geld zu verdienen. Wie soll ich das sagen? Also da muss halt jeder selber wissen, was er tut. Das ist halt alles nichts Nachhaltiges und das wird halt alles auch nur eine gewisse Zeit haben. Aber was mir bei dem Thema halt einfällt, klar, so wenn du halt Wettkampfathleten willst, dann musst du Wettkämpfe machen, um die Erfahrung zu haben. Aber wenn jetzt der übliche Coach jetzt zuhört, der sagt, eigentlich will ich nur vielleicht so ins Personal Training gehen oder ins Online-Coaching gehen, dann solltest du natürlich gucken, dass du den Content produzierst und auch das rausgibst, was du halt auch an Klientel haben möchtest halt, ne? Also du bist ja quasi wirklich der Spiegel dessen halt, was du für Menschen anziehen möchtest halt, ne? Und das ist halt vielleicht auch ganz wichtig, dass man darüber nachdenkt, wenn man halt sich auf Instagram umtut oder irgendwas tut, dann sollte das halt irgendwie zielbezogen sein auf die Menschen, die man erreichen möchte oder mit denen man zusammenarbeiten möchte.
Ja, also ja, wie gesagt, einfach so das mache, ich verstehe auch nicht, warum ich sage, also das geht mal schon in den Kopf nicht rein, weil ich es nicht verstehe. Wenn ich mit Wettkampfathleten arbeiten möchte, dann suggeriert mir das, dass ich an Wettkampfsport interessiert bin. Dann wiederum, wenn ich nicht irgendwie schwer verletzt bin oder irgendwas anderes passiert ist, dann wiederum verstehe ich nicht, warum man dann selber nicht dran teilnimmt. Also irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht übersehe ich da auch irgendwas, man weiß es nicht. Aber so, wenn man das so gerne coachen möchte, dann möchte man das doch vermutlich auch selbst machen.
Ja, also ich weiß, was du meinst. Und das wie gesagt, Walk the Walk wird entsprechend dich als Coach auch immer glücklicher machen, weil du einfach authentischer bist, ne? Es ist einfach authentisch und dementsprechend wird die Zusammenarbeit mit entsprechenden Klienten auch deutlich fruchtbarer sein, ne? Als wenn man halt vielleicht nur was so ein bisschen vorgaukelt oder vorspielt oder halt den ganzen Tag den Entrepreneur-Lifestyle lebt und sagt, ja, und hier und da Business und ich verdiene viel Geld und hier und ich sitze wieder in Bali am Strand mit meinem MacBook und das ist ja auch so ein bisschen...
Bali ist gar nicht teuer, wenn man erstmal da ist, von daher...
Deswegen sind ja auch so viele da, ne? Ich glaube, deswegen sind auch so viele da. Also das ist eine gefährliche Szene, ist das sozusagen. Aber da sind wir auch, was hatten wir in London besprochen, dass der neueste Trend ist? High-Ticket-Coaching hatten wir besprochen.
High-Ticket-Coaching.
Was ist High-Ticket-Coaching?
High-Ticket-Coaching ist, wenn ich es richtig verstanden habe, bitte, ich habe mich da nicht riesig eingelesen, ist, wenn man für irgendwie geartete Leistung, wie zum Beispiel jetzt Personal Training oder Online-Coaching, wahnsinnige Preise aufruft. Also wenn ich sage, du buchst jetzt bei mir ein Coaching-Paket, ein Monat 5.000 Euro. Mhm. So. was interessant zu sehen ist, dass ich, mir sind Leute bekannt, die, also es gibt Leute, die coachen das, wie man ein High-Ticket-Coach wird. Mir sind Leute bekannt, die das angenommen haben oder also die dieses Coaching in Anspruch nehmen und jetzt wahnsinnige Preise verlangen wollen für ihre Leistung. Das Interessante ist, ihre Leistung hat sich nicht geändert. Nee. Also vorher lief die Lade schon eher mäßig und dann schlagen sie einfach zehnfache drauf, wenn es reicht. Und auf einmal soll es irgendwie besser sein. Also es ist, es nimmt mich manchmal Wunder, mit was für einer Rechtfertigung man das dann. Also ich bin ja selbst eher jemand dafür, der sagt, dass viele in dem Bereich zu schlecht bezahlt werden für das, was sie leisten. Mhm. Aber manche sind auch vollkommen wahnsinnig. Also so wenn jemand sagt, mein Online-Coaching ist 5.000 Euro im Monat wert, bitte erleuchte mich, was du mit den Leuten machst. Also wenn da nicht irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich, nee, mir fällt nichts ein.
Was soll das halt sein? Halt, ne? Also das frage ich mich dann halt auch. Ist aber auch tatsächlich ein Thema, was bei mir jetzt viel öfter auch im Umfeld aufschlägt oder wo man immer was hört, wie du es ja auch gesagt hast. Und da ist halt immer auch meine Frage, wer soll diesen Preis bezahlen? Für welche Leistung, die dann ja eigentlich auch 10-mal so viel wert sein muss? Und was für Kunden sind denn das? Ja, also zu denen hast du ja jetzt noch gar keinen Kontakt. Sonst hättest du ja schon solche Kunden, die so solche Preise zahlen halt, ne? Und ich weiß ja nicht, wo die dann herkommen sollen. Über Facebook-Ads oder über, wo kommen die denn her, diese Menschen, die jeden Monat 4-5-stellige Summen ausgeben für Coachings?
Was halt mich, ach, wie soll ich sagen, es wundert mich aus folgendem Grund, wenn ich sehe, oder ich kenne ein paar Leute zum Beispiel, die sich das ohne Probleme leisten können. Das sind selber Selbstständige, verdienen sehr, sehr gutes Geld. Okay. Jetzt erstmal, die haben das ja schon richtig gemacht mit diesem High-Ticket-Coaching, das liest man dann oft in die Personal-Training für Unternehmer und Selbstständige. Dann werden die Leute schon mal hier ausgerichtet. Jetzt gibt's aber folgendes Problem. Die Leute, die in den meisten Fällen, die das Geld haben, um dieses Coaching in Anspruch zu nehmen, die merken relativ schnell, wen sie vor sich haben. Und wenn sie halt irgendwie so der durchschnittliche Schulabbrecher, nicht, dass ich was gegen Schulabbrecher hätte, aber deren Vita liest sich halt eben oftmals etwas anders vor sich haben, dann fällt das irgendwie auf. Also ich kenne wenig Leute, die dann sagen, oh je, was ist denn mit ihm? So, dann wird von einem auch eine gewisse, ob es jetzt eine Art, mit Leuten umzugehen oder eine gewisse Kultiviertheit wird dann in dem Sinn als gegeben angenommen oder auch erwartet, weil die dann sagen, ja, wenn ich jemand für 5.000 Euro im Monat anstelle und ich erzähle ihm irgendwie, dass ich in einer Verdi-Oper war und dann irgendjemand sagt, was hat Gewerkschaft mit der Oper zu tun, so, dann wird es halt irgendwann halt blöd, ja. So, und deswegen, ich habe bis jetzt noch keinen von diesen potenziellen High-Ticket-Coaches gesehen, die da der wahnsinnige Reibach gemacht hätten. Wer natürlich der Reibach macht, sind die High-Ticket-Coaches. Ja. So, ja. Die machen sich ja wunderbar die Tasche voll mit der ganzen Sache, mit der, wie immer, Prinzip Hoffnung wird dann denen vermittelt, dass sie damit auf einmal, sie müssen ja nur die Preise hochsetzen und irgendwie behaupten, sie machen das für Unternehmer und auf einmal werden sie reich. Ich habe noch keinen gesehen. Es können sich gerne Leute bei mir melden, die mir zeigen können, vorher waren sie arme Schlucker und jetzt fahren sie den Lambo kaputt, weil es egal ist. Ja, können sie mir gerne zeigen. Aber ich habe bis jetzt noch keinen gesehen. Also ich glaube auch nicht, dass es funktionieren wird.
Ja, eben. Also vielleicht das mal so als kleinen Disclaimer für alle da draußen, die jetzt vielleicht gerade ihre Karriere beginnen in dieser Industrie, die vielleicht gerade ihre Trainerlizenzen gemacht haben, die jetzt angefangen haben mit Personal Training oder Online-Coaching. Ich kann halt wirklich immer nur dazu plädieren, biologisch, also wirklich organisches Wachstum auf diesem Planeten hier, das ist das Nachhaltigste, was es gibt. Und das ist halt auch das, was entsprechend Erfüllung bringt. Wir können nichts extrem schnell abkürzen. Also wenn wir von heute auf morgen auf einmal 2 Millionen verdienen und vorher waren es 2.000, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Dann ist da auch keine Entwicklung hat keine Entwicklung stattgefunden. Und ich bin da halt auch immer sehr, sehr skeptisch, wo dieses Geld halt herkommen soll. Es muss, wie du ja sagst, es muss halt jemand bezahlen und jemand, der selber so viel Geld verdient, der hat halt selber sehr, sehr hohe Standards und hat halt auch wahrscheinlich eine hohe Sozialkompetenz. Eben, und da, das, irgendwas stimmt da an der Matrix halt nicht, ne? Also irgendwas stört mich einfach an diesen, schnell Geld machen und ja.
Kein Problem, der High-Ticket-Coach wird ja jetzt erzählen, das wären Limiting Beliefs und dass du deswegen immer arm sein wirst, Arne. Tja,
scheiße. Ich
hoffe für dich.
Ah, verdammt. Da ist es wieder. Damit haben sie mich dann wieder gekriegt. Da haben sie mein Ego wieder angesprochen und sagen, na, ich will nicht immer arm bleiben. Vielleicht muss ich jetzt mal den Schritt aus der Komfortzone rausmachen und doch mal die 10.000 Euro investieren, um dann 100.000 zu verdienen. So funktioniert
es. Ich habe das mit einem britischen Herrn mal gemacht, weil mich das einfach interessiert hat. Wie läuft denn sowas ab? Da habe ich gesagt, du, pass auf, ruf mich mal an da über irgendwie Facebook. So. Und der wollte dann für dieses Coaching, wollte er, ich meine, 8.000 Euro von mir. Aber wenn ich heute noch Ja sage, sind es nur 6.000. Okay. aber er hat gemeint, das Geld ist ja ganz schnell wieder eingespielt. Und man hat halt 18, der Typ hatte von nichts Ahnung. Also der berät jeden. Wenn jetzt zum Beispiel so jemand ausschließlich Fitnesstrainer berate hätte, dann kann ich sagen, könnte ja was dran sein, weil jemand sehr spezialisiert ist und unter Umständen sehr spezielles Wissen aufgebaut hat. Wenn ich aber genauso die Kosmetikerin berate, wie der Powerlifting-Coach und einfach jedem nur sagt, ey, verlang einfach Zehnfache, so wie viel Expertise kann denn da dahinter stehen, außer jemandem zu raten, mehr Geld zu verlangen? Und dafür soll ich jetzt 6.000 Euro zahlen, sofern ich mich heute entscheide. Nee. Also da habe ich ja auch gleich gesagt, du, nö, lieber nicht. Dann hat er mir doch aber bestimmt 15 Nachrichten geschrieben, ob ich mal das nicht nochmal überlegen will. Also scheinbar ist bei ihm
läuft nicht so.
Bei ihm auch nicht so rosig, ich weiß nicht.
Okay.
Aber ja. Vielleicht spart er da auch ein Geld.
Also ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Also sagen wir es mal so, du bist ja auch mittlerweile, wenn du sagst, seit 14 Jahren in diesem Metier tätig, ich mittlerweile seit 8, 9, auch 10 vielleicht. Also wir können ja davon leben, das ist schon mal gut. Ja? Den Lambo fahren wir jetzt noch nicht, obwohl du bist ja auf dem Weg dahin, das weiß ich ja.
Das ist mein erklärtes Ziel, einfach nur... Und wenn ich ihn am nächsten Tag wieder abgebe, einfach nur, um Leute auf den Nerv zu gehen. Ja, genau.
Einmal nur ein bisschen Lärm zu machen.
Entrepreneur Life.
Genau. Also Leute, bleibt geduldig, macht Menschen gesünder, vitaler. Am Ende werdet ihr dabei dann auch gutes Geld verdienen. Es dauert halt seine Zeit halt. Ne? Also eine Karriere in dieser Industrie, die wird über Jahre, vielleicht Jahrzehnte hinweg sehr, sehr fruchtbar sein von den Erfahrungen, von dem, was ihr produziert, was ihr Menschen an Lebensqualität gibt. Und dann auch in Euro oder in Dollar oder was auch immer. Oder wie heißt denn der Kram? Bitcoins oder was weiß ich, womit ihr euch bezahlen lasst. Aber dann sind wir schon wieder beim gleichen Thema. Was ich gerne nochmal ansprechen würde, ist halt so eine Sache. Du bist ja jemand, der im Social-Media-Bereich quasi komplett sozusagen dich als Menschen nimmst du dir sehr, sehr, sehr zurück. Ne? Also man sieht ja selten dein Konterfeil oder auch in den Stories machst du ja fast nur Text sozusagen und trotzdem bist du ja erfolgreich mit dem, was du tust. Ne? Das Gegenstück dazu ist ja so die YouTube-Clickbait Geschichte halt, wo man halt versucht durch Publicity-Stunts und ja irgendwelche Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit zu generieren halt. Hast du das ganz bewusst so gehalten, weil du auch gesagt hast mit deinem Namen und dem Firmennamen?
Ja, muss ich schon sagen. Erstmal, weil ich nicht besonders gerne vor der Kamera bin. Das finde ich schon unangenehm. Zweitens mal muss ich einfach sagen, ich als Person finde mich halt relativ unwichtig. Mhm. So, ich verstehe, also, und mir wäre es auch ein Graus zu versuchen, mich irgendwie jetzt als besonders, ob es jetzt tough ist oder cool oder sonst irgendwas zu transportieren. Ich bin nicht von diesen Dingen und das wäre alles nur irgendwie blöd. So, gern erzähle ich mal Unsinn. Wenn die Leute vorbeikommen und sagen, du auf mein Profil und sagen, ach, da kriege ich ganz gute Informationen und manchmal muss ich dann noch kichern, weil er irgendwie da irgendeinen Schrott erzählt. So, dann ist für mich gut. Aber jetzt nicht da, ich sehe halt auch nicht unbedingt den Wert für den Kunde. Also, was hat der jetzt tatsächlich davon, dass ich jetzt besonders cool bin oder was ich für coole Sachen mache? Das ist mir noch nicht klar geworden. Es gibt natürlich Leute, die ich sage, zum Beispiel der Pascal Su oder Pascal Zukoff, ja, wo ich sage, das ist ein sehr sympathischer Typ und mit dem kann man sich vielleicht irgendwie identifizieren und ist cool und so und bringt dementsprechend vielleicht Powerlifting so ein bisschen mehr ins Rampenlicht, weil man sagt, oh ja, der ist cool und stark, möchte ich ihm nicht abseilen. So, aber tut mir leid, sowas biete ich einfach nicht. Und dementsprechend ist halt irgendwie auch Essig, ne? Also, und ich fände auch das, also, ja, für mich ist das einfach nichts. So dieses Selbstzelebriere oder was, ich denke dann mal, oh Gott, nö, ich bin, ich bin einfach zu unwichtig. So, ich, mir ist dann wichtiger, dass alle da gut versorgt sind, investiere meine Zeit lieber, Frage zu beantworten oder Nachrichten zu beantworten, als dass ich jetzt irgendwie so, ich habe auch ehrlich gesagt nicht so viel zu erzählen, also über Training halt, aber so ich habe jetzt irgendwie keinen abgefahrenen Lifestyle, ich mache irgendwie halt meine Arbeit, so wie jeder andere, ach, nur findet die ein bisschen auf einem anderen Medium statt, aber prinzipiell zu gut, ich kann mal meine Zeit frei einteilen, aber das kann vermutlich fast jeder Selbstständige. Aber so die Dinge, die ich mache, ich gehe meiner Arbeit nach. Ich möchte natürlich auch gerne dafür bezahlt werden, so wie jeder andere auch, der seiner Arbeit nachgeht. So, und damit hat sich das. Aber da ist jetzt nicht irgendwie, oh ja, krass, was der wieder treibt. So, nö. Ich sage das immer ganz unglamourös, die Leute, manchmal verstehen das dann. So, ich bin ja wie ein Klempner. So, irgendwas ist kaputt oder man braucht halt Hilfe in einem bestimmten Bereich und dann engagiere ich den Klempner und dann macht er seine Arbeit und dann geht er wieder. So, deswegen verstehe ich diese, ach, oftmals diese, jetzt, wie gesagt, zum Beispiel so Leute wie Pascal mal ausgenommen, aber ich verstehe diese Identifikation nicht. So, wenn ich zum Beispiel irgendein Problem mit meinem Sicherungskasten habe, dann rufe ich meinen Elektriker. Okay, dann bin ich froh, wenn der Elektriker da war, ich bezahle ihn, ich bin voll froh, dass er das macht, dass ich mich nicht drum kümmern muss und ich habe ein schönes Ergebnis, der geht sein Geld. Aber ich würde mir jetzt ehrlich gesagt kein T-Shirt von meinem Elektriker kaufen.
Witzig, das wäre doch hammergeil. Geile Analogie, ey. Ja, der Elektriker des Jahres, der ist so geil. Ich habe mir ein T-Shirt, Kappe, alles gekauft.
Dieser Personenkult, ich habe den nicht verstanden. Also es ist ja okay, wenn das Leute machen wollen. Ist ja vollkommen in Ordnung. Jeder soll das ganz machen, wie er möchte. Aber ich sehe mich nicht in der Position, dass ich das möchte, dass man das bei mir macht. Oder, also, ich kann damit nichts anfangen. Ich bin auch von niemandem wirklich Fan oder ich würde ab jetzt nicht so, also, nö. Ja, deswegen, ich will, dass die Leute zufrieden sind, gute Ergebnisse haben und dann ist meine Arbeit eigentlich verrichtet und der Elektriker geht wieder.
Genau, so. Der Elektriker geht wieder. Ist halt interessant, ich habe mir halt immer, mache mir nur so kleine Notizen, so, du lässt halt die Arbeit für dich sprechen, was ich halt immer sehr, 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 sehr bemerkenswert finde. Zum Beispiel, das habe ich auch dem Frederik Hölzel, habe ich das auch so attestiert. Das ist halt auch jemand, der im Coaching-Bereich wenig Tamtam macht, aber enorme Ergebnisse produziert und auch wirklich sehr, sehr gute Arbeit macht aus meiner Sicht, aber halt null damit hausieren geht. Halt, ne? Also wirklich sehr, sehr wenig. Und ich finde halt, das ist halt auch immer eine Sache, man sollte für sich halt rausfinden, was bin ich für einen Typus von Mensch halt. Ne? Bin ich so eine Rampensau, die halt rausgeht und sagt, das kann ich gut, das liegt mir gut und damit kann ich vielleicht auch die Informationen dem entsprechenden Konsumenten näher bringen, dann ist das auch etwas, was Mehrwert bringt. Pascal wieder als Beispiel halt. Ne? Der macht enorm geile Videos, die sind unterhaltsam. Da ist immer noch eine Message mit drin und das kann der einfach. Das liegt ihm perfekt. Ne?
Ja, nee, ich hab ja viel mit Pascal zu tun. Der macht das wirklich mit Liebe und steckt da auch ganz viel Arbeit rein und so. Und das, also, und der Erfolg sei ihm auch gegönnt. Also da steckt ja wirklich
definitiv,
auch was dahinter. Und er
definitiv.
Erzählt ja auch Mist. So, da kann man ja auch jedes Mal, ich schaue die Videos tatsächlich als eine der wenige Dinge, die ich mal anschaue, selbst und gebe ihm natürlich auch dann Rückmeldungen, wie ich es dann fand und wie auch immer. Aber da ist ja immer einfach Substanz dabei.
Ja.
Also es ist ja nicht irgendwie nur, ja, hallo, ich bin Pascal, ich bin so geil, schau mal hier, ich habe mir hier ein neues Auto gekauft, wieder so irgendein Leasing-Mercedes, wow! So, sondern, nee, wenn jemand das schaut und er diesen Aspekt, der im Video behandelt wird, ihm nicht bekannt war und es ist jedes Mal sowas dabei, dann nimmt er was mit und sagt, so, hier habe ich was. Ich habe hier in irgendeiner Form eine Leistung erhalten oder einen Zugewinn erhalten. Und deswegen lohnt sich das für mich, das Video zu schauen. Dass er ihm das gut verpackt, ist natürlich eine gute Sache und ein Bonus. Aber es gibt auch immer was zu, also, weißt du, es ist halt immer was dabei. So, es ist nicht dieses substanzlose Rumgesattel den ganzen Tag. Das finde ich bei ihm halt gut. Aber bei mir ist das auch aus der Not geboren. Ich kann nichts in dem Sinn. Ich kann in dem Bereich kann ich zwei Sachen und das ist irgendwie Training und Ernährung und Powerlifting. Und das war's. Ich kann weder Photoshop bedienen, noch komplizierte Kamera bedienen, noch kann ich irgendwie groß irgendwas daher designen oder sonst was. Das heißt, ich kann gar nicht anders oder ich stelle mal Armee von Menschen hin und dann verdiene ich überhaupt nichts mehr. So, also, ich kann gar nicht anders. So, ist, es ist sehr, sehr aufs Wesentliche beschränkt.
Dann ist plus minus null, weil dann alle anderen das Geld verdienen oder du das ausgeben musst, damit du überhaupt Content richtig produzierst. Halt, ne? Ja, also das ist halt auch so ein Thema. Da habe ich auch Pascal eigentlich, da steht auch noch ein Podcast aus mit ihm, so dieses Thema Karriere versus Clickbait, weil er halt diesen Spagat hinkriegt halt. Ne? Also er als Powerlifting-Coach und als YouTuber jeweils in beiden Bereichen Erfolg. Das finde ich halt auch bemerkenswert, enorm bemerkenswert, diesen Spagat halt hinzukriegen halt, ne? Heutzutage, weil wenn ich mir halt angucke, wenn wir jetzt das Medium Instagram nehmen, dann kann ich mir heutzutage halt, und ich bin immer ein sehr neutraler Mensch, aber Instagram in den letzten, sagen wir, in den letzten 6 Monaten, ich kann mir halt nichts mehr angucken. Also ich kann mir wirklich, ja, es gibt irgendwie noch 10 Menschen oder 20 Menschen vielleicht, wo ich mir dann was angucken kann. Und der Rest hat halt auch wieder seine Werte verkauft halt, ne? Weil irgendwie muss man ja Geld verdienen. Und da sind wir dann wieder bei den Entrepreneuren und den Affiliate-Geschäften.
Was mich halt wundert, ist Folgendes. Ich hab das Ganze gemacht unter der Prämisse, bestimmt habe ich mal irgendwie Unsinn erzählt, irgendwo. Irgendwas ist immer, deswegen will ich nicht sagen, ich habe nie irgendwas.
Ja, wir haben alle mal irgendwas erzählt, was mittlerweile nicht mehr stimmt.
Ja, ja? Also auf jeden Fall, aber für mich war es die Prämisse, ich muss niemanden über den Tisch ziehen, ich kann das vollkommen ehrlich machen. Wenn das damit nicht funktioniert, dann lasse ich es einfach bleiben und suche mir einen anderen Job. Aber ich werde mir nicht irgendwie das Rückgrat abgeben, um da so ein bisschen Coaching-Geld zu machen, weil ganz ehrlich, dafür ist es dann doch viel zu wenig.
Dafür ist es dann zu wenig, ja.
Und bis jetzt muss ich sagen, bin ich sehr positiv überrascht, dass es sehr gut funktioniert, ohne eben irgendwie die Werte verkaufen zu müssen. Und das finde, also muss ich auch ehrlich sagen, bin ich angenehm überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert.
Aber das ist ja der Grund, warum es funktioniert.
Ja, aber dann frage ich mich, warum es die anderen nicht machen. Die könnten ja. Also es gibt ja, wenn ehrlich sei genauso, fast genauso gut funktioniert wie unehrlich sei, dann verstehe ich erst recht den Grund nicht, warum er nur
Quatsch macht. Da müsste man jetzt vielleicht böserweise dann Umkehrschluss fragen, was können Sie denn? Womit können Sie denn ehrlich Geld verdienen? Verstehst du? Also da. Aber da will ich jetzt will ich gar nicht drüber reden. Ich habe noch eine lustige Frage, bevor wir vielleicht noch zwei, drei fachspezifische Sachen ansprechen. Hast du eine Morgenroutine, mein Lieber?
Ja,
hast du.
Aus dem Bett falle, irgendwann, so zwischen 5:30 und 10, ja, also recht weites Fenster, und dann besuche ich das Bad, schaue in den Spiegel, stelle fest, der Haarverlust hört nicht auf, die Falte werden tiefer und ich sah auch schon mal gesünder aus, dann fluche ich kurz und dann begehe ich meinen Tag, dann trinke ich meistens einen Rockstar oder sowas und dann geht's los.
An die Arbeit.
Ich habe auch keine Morgenroutine. Mir ist alles egal. Ich hab da drauf überhaupt keinen Bock. So, ich mache keine Achtsamkeitsmeditation. Ich mache nichts. Ich habe keine Headspace-App. Ich schreibe mir nicht meine Ziele auf. Wenn ich meine Ziele aufschreiben müsste, wenn ich die nicht mal im Kopf habe, dann kann ich auch irgendwie mich einliefern lassen. So, die habe ich eigentlich, sollte man im Schädel haben. Nee, ich bin nett. Ich glaube, nannte man das in der 80er so New Age-mäßig, war das doch?
Ja.
So bisschen Revival in die Richtung. Alles etwas esoterisch angehaucht und nee, bin ich kein Fan von. Weil das Ding ist ja, das im Normalfall haben die meisten Leute ja Morgenroutine. Ich kenne niemanden, der jetzt jeden Morgen absolut unterschiedliche Dinge macht als am Tag zuvor. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Das heißt, jeder macht so ein bisschen immer selber, weil es gibt halt auch ein paar Dinge zu tun, die halt Routine sind. So, es stellt sich nicht die Frage, ob ich morgens Zähne putze. So, ja. Was ich interessant finde, ist dieses so herausstellen und präsentieren, dass ich jetzt eine Morgenroutine habe, weil ich habe noch nie jemand von denen Leute getroffen, ach, die sagen dann, ja, ich mache das und das am Morgen, der das nicht auf Instagram gepostet hat oder irgendwo auf seinem Facebook-Blog oder schließlich tut. Also es scheint schon sehr darum zu gehen, die anderen Leute daran teilhaben zu lassen, wie sehr man doch auf die total effiziente Morgenroutine aus ist. Und wenn ich dann halt sehe, da wurde mir einer, hat mich in Facebook angeschrieben, der war 21, 22, hat jetzt irgendwie einen BWL-Bachelor gemacht auf Nachfrage, der mir erzählen will, wie meine Morgenroutine super effektiv ist und wie ich ein erfolgreicher Unternehmer bin. Da habe ich gedacht, sag mal, ist ja eigentlich noch richtig im Kopf. So, du hast einen BWL-Bachelor gemacht, ist doch schön. aber du hast doch gar kein Unternehmen geführt. Was? Ich bin auch selten beim Papst unterwegs in Sachen Liebesdinge und hol mir Rat. Also bitte, was ist denn los? So, ich verstehe es nicht. Und ach so, andere Dinge, zum Beispiel so, ich sehe das auf Instagram, mir geht es genau wie bei dir, ich ertrage das nicht mehr. Ich halte diesen Stumpfsinn nicht mehr aus, es tut mir leid. Zum Beispiel, manchmal wird man auch bei mir irgendwie so ein Buch sehe oder so, wo ich sage, ah, das fange ich an zu lesen und dann gibt es da vielleicht was Gutes draus oder ich gebe Bewertung ab oder irgendwas. Aber oft habe ich das Gefühl, die Leute zeigen das nur, um zu zeigen, sie lesen. Und dann denke ich immer, möchtest du jetzt Applaus dafür? In jedem Metier, wo es irgendwie mal was Neues gibt oder was, ist es absoluter Standard, sich weiterzubilden. Also du kannst doch nicht, ich kann doch nicht gefeiert werden dafür, dass ich einfach meiner Arbeit nachgehe. Also dasselbe wie beim Elektriker. Ja Mensch, da haben sie 20 Kilometer Anfahrt gemacht. Der Hustle ist stark.
Der Hustle ist stark.
Das ist ja ganz normale Arbeit. Und dieses immer dieses Präsentiere und raushängen lasse, was man denn alles macht und wie sehr man jetzt effizient ist, ich verstehe es nicht. Weil ich habe ganz oft jetzt das Gefühl, es scheint immer wichtiger zu werden, dieses ganze Drumherum. Ist dein Mindset gut? Ist deine Morgenroutine gut? Behandelst du dich selbst liebend genug und wie auch immer? Was bei dem ganzen Zeug immerhin runterfällt, ist, die Leute können ja gar nichts. Das ist das Problem. Wo ist denn, das Ding ist, wenn jemand sagt, ich habe 10 Jahre in Maschinenbau investiert, ich habe Maschinenbau studiert, habe noch promoviert, ich bin, was Maschinenbau angeht, richtig, richtig fit. So, und jetzt möchte ich vielleicht irgendwie höheres Leistungsniveau noch erreichen und dann kann ich mir sowas vorstellen, dass ich sage, vielleicht die Einstellung zu der Sache könnte sich verbessern oder wie kann ich denn irgendwie Zeit sparen, um noch mehr irgendwelche Sache anzufertigen oder wie auch immer. Dann macht es ja Sinn, wenn ich das oben drauf setze. Aber dieses effizient sei, um effizient zu sein oder irgendwie das Mindset haben nur ums Mindset. So, und dann, nach meiner 2 Stunden Morgenroutine, stehe ich knallwach da und habe nichts zu tun.
Ja, also ich weiß, was du meinst. Unter Umständen hat man, wie kann es sein, dass man so viel Zeit hat, so viel in den sozialen Medien zu teilen, wenn man doch eigentlich so busy ist? Ja, also das passt ja nicht zusammen halt, ne? Also das ist halt etwas, auf der einen Seite kann ich es halt verstehen, also Morgenroutine und so weiter, ich will das gar nicht schlecht reden. Es gibt sicherlich viele Menschen, die davon profitieren, wenn sie auch wieder der Typ Mensch sind, die von dieser Regelmäßigkeit dann profitieren würden. Aber so wie es bei dir zum Beispiel ist, und das finde ich ja das Sympathische, bei dir würde es halt gar nichts bringen, weil es halt gegen dein Naturell ist halt, ja. Und es muss nicht jeder eine Morgenroutine haben. Es muss nicht jeder alle Research Reviews leben. Es muss nicht jeder, ne? Also es muss nicht der Robotermensch sein, der alle machen das Gleiche halt. Das ist halt auch etwas, was mir halt so ein bisschen auf den Keks geht, wo ich mich aber auch nicht rausnehmen kann. Ich arbeite mit den sozialen Medien und poste natürlich auch bei Instagram in den Stories halt, was ich den ganzen Tag über so mache. Aber was mir halt auch ganz oft auffällt, und das finde ich halt interessant, dass du es halt auch sagst, ich habe auch ganz oft einfach nichts zu erzählen. Ja, und da gibt es auch nicht immer was zu erzählen. Und ich habe halt auch nicht immer Lust, meine Klienten auch alle zu filmen beim Personal Training oder ich arbeite einfach. Und wenn ich arbeite, habe ich mein Handy nicht in der Hand und halte das Handy nicht allen Leuten ins Gesicht oder, ne? Also, es ist ein schmaler Grat, es ist schwer.
Es ist halt einfach für mich einfach wie normale Arbeit so. Und wie gesagt, ich würde mir halt oft gerne wünschen, das ist ja alles okay. Und wenn die Leute diese Morgenroutine helfen, ich will das auch nicht immer schlecht machen, ich bin oft so ein Miesepeter, das ist einfach meine Art. Aber ich würde mal in dem ganzen Zeug würde ich mir einfach wünschen, dass oftmals irgendwie sowas kommt wie, hey, setz dich mal auf deinen Hosenboden und lern noch was. Wie wär's damit? So wirklich so richtig schulmäßig oder was weiß ich, sei gut in der Schule, geh in die Uni oder mache schöne Ausbildung, mach das doch alles ordentlich und nicht immer, was einem da auch immer als dieser, was ja immer mitschwingt, ist, was einem da als dieser Traum verkauft wird. Ja, verlass das Hamsterrad. Werd selbstständig. Das ist erstens mal, ich habe zum Beispiel in meiner Familie sind, glaube ich, wenn ich recht drüber nachdenke, sind alle selbstständig. So. Das ist nicht immer lustig, man muss ja auch mal sehen, als Online-Coach, nicht, dass ich möchte es ja nicht kleinreden, aber unternehmerisches Risiko ist als Online-Coach nicht gegeben. Was habe ich für Ausgaben im Monat? Ich brauche Internetleitungen, ich habe irgendwie einen Computer und so. Aber ich habe nicht irgendwie 20 Leute, die ich bezahlen muss, und ich muss nicht erstmal 50.000 Umsatz machen, um überhaupt in die schwarze Zahl zu kommen. Mhm. Also die Fallhöhe ist sehr gering. Das heißt, wenn man irgendwie was Unternehmerisches machen will, ist Online-Coach schon mit das Simpelste, was geht. Und sich dann immer so selbst zu zelebrieren als der Wahnsinnsunternehmer. Naja, mach mal irgendwie ein Restaurant oder lass es nur eine Pommesbude sein auf. Mhm. Da schläfst du, glaube ich, unruhiger, wenn du siehst, was für Rechnungen reinkommen, was du alles erstmal decken musst. Mhm. So, und für die meisten Leute ist dieser Druck, der da entsteht, eben nichts. Und das ist doch auch vollkommen in Ordnung. Ich verstehe überhaupt nicht, warum das einem so verkauft wird, als sei das das Nonplusultra selbstständig zu sein. Ja, cool, du hast ein unsicheres Einkommen. Keine Bank gibt dir Geld. Mhm. Im Normalfall so. Also, ich weiß nicht, warum das so gehandelt wird jetzt als neues Ding. So, es wird ja jetzt schon getan. Jemand, wenn er einen normalen Job annimmt, der ist ja ein Idiot.
Mhm. Wie kann er einen normalen Job haben? Das ist schon mittlerweile. Da wirst du geächtet für halt, ne? Da bist du, da lebst du nicht deinen Traum, da wirst du dein Potenzial nie komplett ausleben können und da nicht drankommen. Es ist halt sehr, sehr gemein, weil es gibt einfach Menschen, die dafür nicht gemacht sind, die wirklich, diesen Druck, die man jetzt in unserem Metier, wie du schon sagst, den hat man erstmal nicht, sagen wir es mal so halt, ne? Irgendwann natürlich kommt da, Druck ist immer da irgendwie, wenn man selbstständig ist. Man muss halt Geld verdienen, weil man kriegt sonst keins, ja, sagen wir es mal so. Aber wenn jetzt jemand da draußen ist und da sitzt und sagt so, ja, ich weiß gar nicht, eigentlich den Job, den ich jetzt habe oder das, was ich jetzt machen möchte, das hört sich für mich ganz stimmig an und da habe ich Bock drauf, dann mach das und dann bist du angestellt. Und dann genieß dein Leben, ja, und dann lass dir nicht von diesen High-Ticket-Coaches bitte nicht erzählen, dass du nach Bali musst und mit dem Laptop am Strand sitzen musst, weil das ist auch nicht so geil.
Das sehe ich echt auch als schwierig an, weil viele dann auch gar keine Ausbildung mehr machen oder irgendwie nicht in die Uni gehen oder sowas und praktisch alles nur darauf ausgerichtet ist. Ich erzähle denen, viele Leute kommen auch zu mir und sagen, ha, sie würden das auch gerne machen, dann sage ich immer, mach die Schule fertig, je nachdem wie alt die Leute natürlich sind, mach die Schule fertig. Hab irgendwas als Sicherheit. Ob das jetzt eine Ausbildung ist, als sonst was, oder irgendein Studium, wo ich sage, ich finde noch einen Job. Und dann kannst du ja überlegen, vielleicht machst du erstmal suchst du die Stelle und schaust mal, ist das überhaupt was für mich? So, vielleicht macht dir die angestellte Stelle total Spaß. Und ich bin total zufrieden. Und wenn nicht, dann kannst du das ja immer noch machen und fang mit dem anderen so nebenher an. Schau erstmal, wie gefällt dir denn das? So, das ist auch manchmal nervig. So, zum Beispiel, ohne mich das selber loszuholen. Zum Beispiel letztes Wochenende, ich habe auf die Uhr geguckt, habe ich insgesamt 23 Stunden gearbeitet, Samstag und Sonntag. Das ist halt auch irgendwie so, dann ich hocke halt dann auch nicht im Biergarten. Pech gehabt. Ist ja okay, das habe ich mir ja ausgesucht. Und ich sage, würde ich jetzt niemanden dann unbedingt so unter die Nase reiben wollen, wie geil ich doch da bin, dass ich da gearbeitet habe. Aber es gibt auch Annehmlichkeiten in der Arbeit. Man bekommt regelmäßiges Gehalt, es wird schön in die Rente eingezahlt. Wenn man ein paar Tage krank ist, dann kommt Geld trotzdem aufs Konto und Kenner ist sauer. So, der Laden läuft trotzdem. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile und ich rate dann immer Leute, so probiert doch erstmal rum und lasst euch nicht einreden, selbstständig sei der Weisheit letzter Schluss. Also kann auch anders gehen.
Also aus meiner Sicht, genau, also ich habe ja auch den Weg genauso gegangen. Ne? Also ich habe es ja wirklich langsam aufgebaut, nebenbei noch angestellt gewesen, dann zur Hälfte und dann komplett. Und das war halt für mich als Mensch viel, viel angenehmer und ich konnte das halt auch viel, viel strukturierter aufbauen, als wäre ich jetzt von heute auf morgen rausgegangen und gesagt, okay, alles klar, jetzt muss ich Geld verdienen, aber ich habe noch nicht einen Kunden oder wo soll das herkommen? Das funktioniert halt relativ schlecht.
Ne? Gut, klar, das ist wahrscheinlich auch eine Umgebung, in der so, sag ich mal so, ich will nicht sagen Scams, aber so etwas halbgare Dinge entstehen. Wenn ich sage, ich muss jetzt unbedingt, wenn jetzt nicht die Kohle kommt, dann zahle ich meine Miete nicht.
Ja, sehr, sehr guter Punkt. Sehr, sehr guter Punkt.
Sicherlich ein Faktor. Hm. Also wenn ich sage, na, wenn die Kohle nicht kommt, ich habe noch meinen Job oder was, oder meinen Halbtagsjob, so, ich muss jetzt nicht, ist vielleicht dann besser. Also wenn ich sage, ich muss jetzt auf Gedeih und Verderb, muss Kohle ran, so, dann, das ist so, denke ich, immer
nur dann entstehen so. Genau, da musst du deine Werte schon sehr, sehr genau kennen und denen auch sehr, sehr treu sein. Und dann kann man das auch so machen. Wenn das nicht der Fall ist, genau, dann ist die Gefahr natürlich sehr, sehr schnell groß, dass man dann Sachen macht, für die man sich dann ein Jahr später oder auch nur 10 Jahre später dann irgendwann sagt, oh, ja, ja, stimmt, habe ich gemacht, aber wollte ich eigentlich nicht. Ja, es ist wieder, also ich glaube, so das, was wir jetzt am meisten rausgearbeitet haben, ist halt, es bleibt halt immer ein individuelles Thema, egal wie man seine Coaching-Karriere aufbaut, ob man eine Morgenroutine braucht. All das muss man sich nicht bei Social Media von den Menschen abgucken, die schon erfolgreich sind, sondern jeder hat seinen individuellen Weg zu dem Punkt, wo er für sich Erfolg für sich halt definiert, was auch immer das sein, ob das Geld ist, ob das Glück ist, ob das Muskeln sind, das kann ja jeder für sich selbst definieren halt, ne? Ja, das, ich glaube.
Das muss jeder für sich selbst wissen, solange man korrekt und ehrlich bleibt, wird man von mir eigentlich nichts Schlechtes über die Person hören. So, das ist immer der Gradmesser an allem.
Exakt.
Das ist mir eigentlich egal.
Alex, wir haben schon eine Stunde in. Ich würde fast sagen, dass das Thema, was ich sonst noch hatte, das können wir vielleicht noch mal für einen zweiten Podcast in der Hinterhand halten. Aber du bist ja jemand, der primär, wenn ich es richtig verstanden habe, aktuell Content und Coaching speziell für Frauen anbietet, richtig?
Content ja, Coaching ist wild gemischt.
Okay, alles klar.
Aber Content ist oder der ganze Ding, Trainingsprogramme und Content ist hauptsächlich auf Frauen ausgerichtet, korrekt.
Okay, dann können ja gern mal die Zuhörer, Zuschauer in die Kommentare schreiben, ob sie noch Bock hätten auf eine Episode, wo wir wirklich mal auf die Ladies eingehen und da mal ein paar spezifische Themen eingehen, weil ich glaube, wenn wir das jetzt nur in 5 bis 10 Minuten runterrattern, würde das dem Ganzen nicht gerecht werden. Ja, aber trotzdem finde ich wieder ein sehr, sehr interessanter Podcast geworden. Ein paar differenzierte Ansichten bekommen. Alex, erzähl den Leuten gerne, wo sie diesen leichten Sarkasmus noch wiederfinden können und auch natürlich deinen Content entsprechend, der sehr, sehr gut ist.
Hoffentlich über kurz oder lang auf der großen Bühne als Stand-Up-Comedian.
Sehr geil.
Geheimer Traum von mir. Mein Instagram-Account ist fps.training. Meine Website ist auch www.fps.training. So, das war's eigentlich auch schon. Und ich bin natürlich immer gern bereit, auch wiederzukommen und auch mal über was Fachliches zu reden. Ich muss echt aufpassen, ich verquatsch mich da immer, aber ich werde ehrlich gesagt, Fitness macht mich oft so sauer. weil ich so gern mag eigentlich und ich habe dann immer das Gefühl, so die Leute tun der Sache Unrecht oder irgendwie, aber ich bin ja auch nicht der Gradmesser für alles, also meine Meinung muss man ja auch, kann man auch sagen, was redet der denn?
Ja, aber das finde ich halt das Sympathische an dir, man merkt halt, dass dir das Thema halt enorm am Herz liegt und dementsprechend hast du natürlich dann auch, tust du natürlich diesem auch kund, was natürlich dafür spricht für diese Passion, ne? Passion, da ist ja auch mal Leiden drin und man leidet natürlich, wenn man Sachen sieht, sagen wir es mal so halt, ne? Und das ist,
ja. Klar, aber ich verstehe auch, wenn Leute sagen, irgendwie, was nimmt der Depp sich denn raus, wer ist er denn? Vollkommen legitim, schreibt mir bitte auch mal, ich hab noch gar keine Hassnachrichten bekommen, so bitte, ach, gern mal irgendwas richtig, richtig Ekelhaftes, aber ich bitte nur darum, es sollte was Kreatives sein. So, schreibt mal bitte nicht, Alex, du bist hässlich, so, das weiß ich selbst, bringt jetzt nach niemanden weiter. So, dann möchte ich eine Beleidigung haben, die ach, so eine Nachricht auch verdient. Ich schreibe auch gern zurück und veröffentliche das Ganze auch gern. Okay, gebt euch Mühe.
Also somit hier der Aufruf. Schreibt dem Mann, was ihr davon haltet, was er so von sich gibt, Instagram etc. Und wie gesagt, lasst gerne einen Kommentar bei YouTube da, falls ihr es da gesehen habt, oder schreibt uns so. Und dann werden wir den Mann mal zum zweiten Podcast zeitnah dann irgendwann heranziehen und dann die ganzen Ladies beglücken mit fachkundigen Ausführungen entsprechend. Du, ich danke dir nochmal vielmals, dass du am Start warst und sage bis zum nächsten Mal und ciao an alle Zuhörer und Zuschauer. Bis zum nächsten Podcast.
Bis dann, ciao.